Ich möchte mit der ersten Hälfte eines bekannten Zitats, hoffentlich bekannten Zitats, beginnen und ich hoffe, dass es mindestens einen unter euch gibt, der das kennt. Also jetzt, es ist auch ganz kurz. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Genau. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das stammt aus einem Gedicht von Johann Gottfried Säume. Es gibt ja auch eine Säumestraße im Westen Leipzigs, die nach ihm benannt ist. Und das Gedicht heißt Die Gesänge von 1804. Säume war ein Reiseschriftsteller und ist 1801, 1802 aus dieser Region hier bis nach Syrakus auf Sizilien und zurückgelaufen. Fast ausschließlich zu Fuß. Wenn man als Reisender zu dieser Zeit unterwegs ist, begegnet man immer wieder neuen Menschen und man ist natürlich auch herausgefordert, sich zu fragen, welche Menschen sind für mich gut und welche Menschen sind für mich schlecht. Also die Frage, woran erkenne ich wohltuende Gemeinschaft? Säume gibt in diesem Vers, ist übrigens eine Verkürzung des Originalvers im Gedicht, eine Antwort. Musizieren, gemeinsames Musizieren verbindet Menschen. Das sehen wir heute in Chören, in Orchestern, in Bands, nicht nur im kirchlichen Raum. Chöre und Musizieren ist etwas, was weit über die Kirche hinaus Menschen verbindet. Und Gemeinschaft ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Gott hat uns so gemacht. Gemeinschaft bietet Schutz und Sicherheit, aber auch Raum für persönliche Entfaltung, die als einzelner Mensch nicht möglich ist. Aber sie fordert uns zugleich heraus, Kompromisse zu finden, den anderen auszuhalten. Der Predigt heute, es ist ja schon angeklungen, auch in der Einführung zum Gottesdienst, geht es um Gemeinschaft oder genauer gesagt um die Qualität der Gemeinschaft in der Gemeinde. Ich habe mal so zwei Fragen formuliert, die ein Stück das beschreiben. Was macht Gemeinschaft anziehend? Wie gelingt das Miteinander verschiedener Menschen? Ich lese jetzt den Predigttext aus Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 37. Alle, die zum Glauben gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Etwas unerwartet vielleicht, denn als Überschrift steht in der Lutherbibel die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit Gütergemeinschaft als Gemeindemodell, Fragezeichen. Mein erster Gedanke, wo ich diesen Predigttext vor vielen Wochen das erste Mal gesehen habe, soll ich jetzt eine Predigt über Geld halten, die Gemeinde zum Spenden animieren? Jedenfalls ein wirklich herausforderndes Thema im Kontext auch von Sprichworten, die ihr alle kennt, wie über Geld spricht man nicht oder beim Geld hört die Freundschaft auf. Mein zweiter Gedanke. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Niedergang des Sozialismus hinterfragen die Sinnhaftigkeit von gemeinschaftlichem Eigentum in zweierlei Hinsicht. Erstens, die Gefahr der Bereicherung Einzelner auf Kosten der Gemeinschaft. Das war Realität. Und zweitens, die Verantwortung vieler im Umgang mit Gemeinschaftseigentum oder die fehlende Verantwortung vieler. Es gibt aber auch positive Beispiele. In der Vergangenheit und in der Gegenwart klösterliche Lebensgemeinschaften, heute Bruderhöfe, Kommunitäten, ökumenische Lebensgemeinschaften. Allen gemeinsam sind bestimmte Regeln, die das gemeinschaftliche Leben, nicht nur die finanziellen Dinge, organisieren und auch persönliche Freiheit einschränken. Solche Gemeinschaften können extrem attraktiv sein, aber auch herausfordernd. Ich selbst habe Anfang der 90er Jahre einen Bruderhof damals in Birnbach besucht und was ich dort erlebt habe, war ein gemeinsames Arbeiten, viele gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsames Gebet, aber auch notwendige, unverzichtbare Regeln und viel Spaß immer wieder zwischendurch. Können wir dieses Modell leben? Dass es funktioniert, hängt sehr stark von den Beteiligten ab. Und wenn man sich in so eine Gemeinschaft hineinbegibt, dann verändert man sich, auch die Gemeinschaft verändert sich und es kommt natürlich auch zu herausfordernden Prozessen. Wer ein Stückchen näher an Siloa dran ist und zum Beispiel auch die Freundesbriefe liest, weiß auch, dass dort Umbrüche, Veränderungen sind, die herausfordernd sind. Also das ist ganz normal. Zurück zum Römerbrief. Manchmal geht es auch nicht besonders lange gut. Siehe die Gemeinde in Jerusalem. Paulus bittet im ersten Korintherbrief um eine Sammlung für Jerusalem. Moment. Ehrlich gesagt, das wirtschaftliche Konzept, was in diesem Bibelabschnitt benannt ist, Verkaufen und Verleben, ist aus marktwirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe. Glücklicherweise habe ich relativ zeitig eine andere Bibelstelle gefunden, die mich versöhnt. Es gibt die Geschäftsfrau Lydia, die erste Europäerin, die sich bekehrt oder von Paulus bekehrt wird und die in ihrem Haus eine Gemeinde gründet. Sie dient Christus, ohne ihre wirtschaftliche Basis zu zerstören. Das klingt meines Erachtens deutlich zeitgemäßer und liegt uns allen wahrscheinlich auch viel näher. Ich schließe diesen ersten Abschnitt ab und komme zu dem zweiten. Ihr Lieben, den habe ich benannt, es geht nicht ums Geld. Auch in diesem Text nicht, über den ich predige. Und deswegen möchte ich ein wenig schauen, wie die Urgemeinde zu diesem Verständnis von Gemeinschaft kam. Der Schlüsselsatz ist für mich der Vers 32. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Erst danach wird über die Gütergemeinschaft geschrieben. Sie ist eine Folge der Veränderungen, die Jesus und der Heilige Geist an ihnen bewirkt hatte und die Gemeinschaft, die Gott gestiftet hat. Gütergemeinschaft lässt sich nicht verordnen, das haben wir im Kommunismus gesehen. Gütergemeinschaft ist eine Folge einer tiefen inneren Gemeinschaft. Ein Herz und eine Seele sein, ein Synonym finden wir in der Bibel mit der Formulierung eins sein. Und diese finden wir in ganz verschiedenen Kontexten. Ich habe drei rausgesucht. Der erste Kontext ist die Ehe. Da steht in 1. Mose 2,24, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Liebe ist die Grundlage für die Gründung einer Ehe und für die häusliche Gemeinschaft, die wir dort leben. Ehe bietet, wie auch andere Gemeinschaft bieten sollte, Schutz, aber schafft auch Raum für Entfaltung. Wenn ich das auf Ute und mich beziehe, dann ist es so, ihr kennt uns heute, wie wir heute sind. Aber die Person, die wir heute sind, gäbe es nicht, wenn wir nicht miteinander unterwegs gewesen wären, uns miteinander ausgehalten hätten und wenn Gott und der Heilige Geist an uns gearbeitet hätten. Zweite Stelle. Einheit von Jesus mit dem Vater. Ich lese Johannes 5, Vers 19. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er dem Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. In dieser Beschreibung von Vater und Sohn steckt viel drin. Ich greife nochmal zwei offensichtliche Aspekte heraus und formuliere sie mal ganz bewusst negativ. Erstens, Jesus ist abhängig vom Vater. Jesus ist in seiner Freiheit eingeschränkt. Aber genau das ist der Schlüssel für die positive Wirkung für seine Autorität in der Welt. Der dritte Kontext, wo ich dieses Einssein finde, ist das Gebet von Jesus für die zukünftige Kirche. Johannes 17, Verse 20 bis 22. Ich bitte aber nicht für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Wunderbar, was Jesus da für uns vom Vater erbittet. Zugleich empfinde ich große Herausforderungen, wenn ich mir die Realität der Kirche, auch unserer Gemeinde, anschaue. Psalm 133 haben wir schon gelesen. Ich will ihn nochmal in kurzer Form lesen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Der Begriff Eintracht steht für Übereinkunft, Einigkeit, Harmonie, friedlicher Zusammenhalt. Das Gegenteil davon ist Zwietracht, Uneinigkeit, Zwist, Streit und Zank. Wir haben uns vor uns über diese beiden Aspekte von Gemeinschaft ausgetauscht. Meine zwei Dinge, die ich in der Gruppe gesagt habe, die will ich euch gern wiederholen. Ihr solltet auch ein Stück von mir wahrnehmen und wie es mir geht. Ich erinnere mich mit großer Dankbarkeit an die Zeit zurück vor 3 Jahren, wo ich einen Bandscheibenvorfall hatte und unser Hauskreis das ausgehalten hat, mich auf der Couch liegend dabei zu haben. Es war für mich ein großes Geschenk, immer wieder diese Menschen einmal pro Woche um mich zu haben. Und es war auch ein großes Geschenk, zur Konfirmation meines Sohnes Mattes da oben auf der Empore zu liegen. Sitzen konnte ich leider nicht. Und dabei zu sein, mit euch nach vielen Wochen der Abstinenz hier Gottesdienst zu feiern. Das war ein Riesengeschenk. Und dann gibt es die andere Seite. Die Erfahrungen, die wir machen, die uns verletzen. Ich kann davon berichten, dass ich an irgendeiner Stelle meiner Zeit in der Gemeinde an einer Funktion war und ich habe in dieser Funktion aus meiner Sicht notwendige, kritische Fragen gestellt und mir wurde dann erzählt, dass die Geschwister oder andere Geschwister dafür gebetet haben, dass ich aus dieser Position entfernt werde. Also gegeneinander beten, wie schräg ist das denn? Ich möchte eine Analyse von Dietrich Bonhoeffer hinzufügen über den Umgang miteinander. Wir machen es uns ja so leicht mit den anderen Menschen. Wir stumpfen uns gänzlich ab und meinen, wenn wir gegen jemanden keine bösen Gedanken haben, dann sei das eben dasselbe, als hätten wir ihn vergeben. Und wir übersehen dabei, dass wir keine guten Gedanken über ihn haben. Und vergeben, das könnte doch heißen, lauter gute Gedanken über ihn haben, ihn tragen, wo wir nur können. Und das gerade umgehen wir. Wir tragen den anderen Menschen nicht, sondern wir gehen neben ihn her und gewöhnen uns an sein Schweigen. Ich setze mit meinen Worten fort. Dann schmeckt Gemeinschaft nur noch fade oder im Extremfall bitter. Wir erwarten unter Umständen nicht mehr, dass Gott den anderen für uns zum Segen machen möchte. Wir entziehen uns diesen Menschen, vielleicht sogar, indem wir unsere Entscheidung, ob wir zum Gottesdienst gehen oder zu einer Gemeindeveranstaltung, davon abhängig machen, wer predigt oder wer musiziert. Ich kenne solche Gedanken, auch in mir selbst, und wenn die aufkommen, finde ich die zutiefst verstörend. Spätestens dann muss ich mir eingestehen, dass wir Hilfe brauchen. So mancher, der für sein Leben einen Sinn in der Kirche, in unserer Gemeinde gesucht hat, hat diesen faden, bitteren Geschmack entdeckt und sich abgewandt. Das ist eine krasse Beschreibung und die Frage ist, wie können wir das anders leben? Und deswegen nenne ich diesen dritten Punkt der Predigt, der Weg zum süßen Aroma. Aus der Lesung in 1. Johannes 4 entnehmen wir, dass Liebe der süße Aromastoff ist. Ich lese nur noch mal den Vers 21. Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ich erinnere mich an die Teestube zu Beginn der 90er Jahre. Leute, die von außen diesen Geschmack der Wertschätzung untereinander bei den Mitarbeitern haben das als anziehend empfunden. Liebe ist der Grund, warum wir uns für eine Ehe entscheiden. Die Liebe von Jesus und die Liebe zu Jesus ist es auch, warum wir uns die uns in Gemeinschaft führt. Aber auch sie wird im Alltag herausgefordert. In beiden Fällen, in der Ehe und in der Gemeinde, ist jedoch das Scheitern nach menschlichen Ermessen unausweichlich. Menschliche Liebe als Programm ist gut, reicht aber allein nicht aus. Ein Blick in den Kontext des Predigttextes hilft weiter. Pfingsten ist vorüber. Die erste Gemeinde wurde gegründet. In Kapitel 2 der Apostelgeschichte wird auch von Gütergemeinschaft schon mal berichtet. Petrus und Johannes heilen einen Gelähmten und predigen, werden vom Hohen Rat gefangen genommen, müssen sich rechtfertigen, schließlich werden sie mit Redeverbot wieder freigegeben. In der Erfahrung des Widerstands wendet sich die Gemeinde mit Petrus und Johannes an Gott und bittet um Freiheit, das Wort zu verkünden. Ich lese Apostelgeschichte 4, Verse 29 bis 31, unmittelbar vor unserem Predigttext. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. War das ein zweites Pfingsten? Man könnte das so empfinden. Und danach kommt dieser Text, der von ein Herz in einer Seele und über die Gütergemeinschaft spricht. Die Basis für diese Gemeinschaft damals, in der sehr verschiedene Menschen waren, allein wenn man sich die verschiedenen Charaktere der Jünger anschaut, ich will das jetzt nicht vertiefen, war kein menschliches Programm und keine menschliche Liebe ausreichend. Es brauchte immer wieder die wiederholte Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und im Vorbereiten der Predigt ist mir der Pfingstspruch sehr wichtig geworden aus Sacharja 4,6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und da geht es nicht nur um große Ereignisse, da geht es auch um den Aspekt der Gemeinschaft. Ihr Lieben, wir brauchen den Heiligen Geist nicht nur zum Predigen, Missionieren, für Erkenntnis, zum Gebet, für Lobpreis, kurz gesagt für all die geistlichen Dinge, sondern wir brauchen ihn mindestens genauso, damit wir einander in Liebe begegnen, damit wir einander ertragen können. Bonhoeffer schreibt, auf das Tragen kommt es an. Den anderen in allen Stücken tragen, in all seinen schwierigen, unangenehmen Zeiten. und sein Unrecht und seine Sünde gegen mich. Schweigen, tragen, lieben ohne Aufhören, das käme dem Vergeben nahe. Vergebung ist ohne Anfang und ohne Ende. Sie geschieht täglich unaufhörlich, denn sie kommt von Gott. Das ist die Befreiung aus allem Krampfhaften im Zusammensein mit dem Nächsten. Denn hier werden wir befreit von uns selbst. Hier dürfen wir alles eigene Recht aufgeben und dem anderen allein helfen und dienen. Ich setze persönlich fort. Bitterkeit, die aus Unversöhnlichkeit erwächst, verschwindet. Der Vatergeschmack von Teilnahmslosigkeit weicht innerer Anteilnahme und tätiger Liebe. Ihr Lieben, das süße Aroma von Gemeinschaft, nach der wir uns sehen und die die Welt bei uns sucht, Entschuldigung, Liebe ist das süße Aroma. Ich lese nochmal aus Galater 5, Verse 22 bis 26. Da geht es um die Früchte des Geistes und Liebe steht da ganz vorn. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ihr Lieben, wir werden dann zum süßen Aroma, wenn wir uns hingeben, so wie Jesus sich hingegeben hat. Nur in Christus, unterstützt vom Heiligen Geist, können wir die täglichen Anstöße und Provokationen, aber auch offene theologische Fragen aushalten. Was nun? Wie geht es praktisch? Beim Vorbereiten meiner Predigt flogen zwei Tauben an meinem Fenster vorbei und es fiel eine Feder vom Himmel. Ich bin rausgegangen und habe die aufgesammelt. Ich möchte nach dem Instrumentalstück mit euch gemeinsam darum beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt und vor allen Dingen diesen gemeinschaftsstiftenden Effekt, dass er uns fähig macht, uns zu vergeben und uns zu lieben. Zweiter praktischer Punkt. Erbittet den Heiligen Geist immer dann, wenn Menschen euch im Alltag herausfordern. Der Ehepartner, die Kinder, Kollegen, Geschwister in der Gemeinde. Immer dann, wenn ihr provoziert, verletzt oder gar gedemütigt werdet. Und lebt Vergebung und Liebe aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und drittens, sucht Begegnung. Vielleicht auch eine Kleingruppe, wenn ihr noch keiner seid. Sucht Begegnung mit Menschen, die euch herausfordern. Damit schafft ihr Raum, dass Gott durch seinen Geist an euch, an uns als Gemeinde handelt.